Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Einem Millionenpublikum bekannt geworden ist Caroline Peters als schräge Kommissarin Sophie Haas in der ARD-Kult-Krimiserie Mord mit Aussicht. Unvergleichlich, wie sie immer auf hohen Hacken und mit einem sehr unkonventionellen Ermittlungsstil in der Eifel Fälle löst. Theaterzuschauer waren schon längst auf die Schauspielerin aufmerksam geworden. Sie begann Mitte der 90er Jahre an der Schaubühne, gastierte später unter anderem am Hamburger Schauspielhaus und gehört seit 2006 zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Im vergangenen Jahr wurde sie von den Kritikern zur Schauspielerin des Jahres gekürt für ihren Auftritt in Ibsens Johann Gabriel Borgmann, eine Produktion, die im Oktober auch beim Hamburger Theaterfestival zu sehen sein wird. Caroline Peters, schön, dass Sie jetzt schon da sind. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Die Serie Mord mit Aussicht liegt ja im Moment auf Eis. Die Hoffnung ist nicht groß, dass es eine vierte Staffel geben wird. Trotzdem gibt es immer noch viele Fans, die ständig diese Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Fehlt Ihnen die Figur so ein bisschen oder sagen Sie auch, toll, dass ich jetzt Sophie Haas frei habe?
Ach, beides. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Also so eine Serie ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ich bin auch froh, mich so neuen Dingen zuzuwenden. Aber ich muss sagen, die Figur war mir doch eine Lieblingsfigur von mir. Und die würde ich gerne auch immer wieder an anderen Orten aufleben lassen und spielen lassen. Und mir fallen auch immer noch zwischendurch Sachen dazu ein, dass ich denke, ah, das müsste man mal unterbringen in der Folge oder das würde gut zu der passen oder so. Und dann ich, ja gut, das ist jetzt hinfällig geworden. Aber das war schon eine herrliche Figur und es hat schon sehr großen Spaß gemacht, die zu spielen.
Sie sind jetzt natürlich trotzdem nicht fernsehmüde, also in vielen anderen Produktionen ja auch zu sehen, spielen auch Theater. Achten Sie eigentlich so ein bisschen drauf, in was für ein Verhältnis das auch steht? Also sagen Sie für sich so 50-50 oder 70-30 oder ich weiß nicht.
Ja, doch, da gibt es immer diese eigenen Vorgaben, dass man immer sagt, also 50-50 oder 70-30 oder 30-70 und so. Und dann kommt aber so die Realität. Und die Realität, die ist ja, die macht ja einfach, was sie will. Und dann macht man plötzlich ein Jahr lang nur Theater und dreht nichts mehr. Dann im nächsten Jahr dreht man 3 Filme und spielt nur 5 Vorstellungen, macht keine neue Produktion. Also die Dinge schieben sich ja immer so von sich aus so ein bisschen hin, sodass das mit der Ausgewogenheit einfach nicht stattfindet. Am Ende, wenn man dann so nach 3 Jahren mal alles zusammenzählt, dann ist es immer irgendwie so 50-50. Andererseits, das Theater ist ja dann auch nie, dann hat man vielleicht nur eine Produktion neu gemacht in einer Saison, aber man spielt ja die vielen anderen Stücke noch. Also man spielt ja sehr viel mehr, als man neu erarbeitet.
Was für eine Phase ist es im Moment?
Gefühlt ist jetzt eher mehr Theater und jetzt kommt aber wieder eine Phase mit mehr Film in der Zukunft. Aber jetzt war sehr viel Theater. Ich habe jetzt auch im Sommer Theater gespielt bei der Ruhrtriennale und so und ich habe wahnsinnig viel Vorstellungen gehabt im Frühjahr. Also jetzt war schon viel.
Caroline Peters ist zu Gast bei Klassik à la carte. Mit ihr wollen wir sprechen über theatralisches und komisches Fernseh- und Bühnenwelt. Und natürlich das Leben zwischen den Stühlen. NDR Kultur Klassik à la carte. Carlos Gardel, Por una cabeza. Kaffeehausmusik, haben Sie gerade gesagt, ja, Caroline Peters.
Ein bisschen idealisierten Kaffeehaus, aber schon.
Ja. Sie leben ja in Wien. Gehen Sie da? Ich meine, die Frage ist wahrscheinlich eine rein rhetorische. Sie gehen wahrscheinlich gerne ins Kaffeehaus.
Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kaffeehaus, muss ich tatsächlich sagen. Und ich finde, dass die Kaffeehäuser auch immer noch das ausstrahlen, was sie wahrscheinlich seit, weiß ich nicht, 100 Jahren ausstrahlen, dass man dahin geht, um da zu sein und um nichts Bestimmtes zu tun. Und das finde ich einen ganz herrlichen Zustand.
Ist das auch heute noch so, dass die Ober oder Kellner, ich weiß gar nicht, wie man sie jetzt korrekt in Wien bezeichnet, dann auch private Nachrichten übermitteln und besondere Dienste?
Nein, ich glaube, das gibt es heutzutage praktisch nicht mehr, weil wir ja alle ein Smartphone in der Tasche haben, mit der wir irgendwelche Nachrichten überstellen können. Heute halten die sich an eine andere Tradition und die heißt traditionell unhöflich sein. Und das wird sehr gepflegt in Wien. Dass man in einem barischen Ton mit dem Gast redet, und auch barsch zurückredet und das dann aber untereinander irgendwie charmant findet oder das auch charmant gemeint ist.
Sophie Haas, die Figur, mit der Sie viele kennengelernt haben, ist auch, ich glaube, nach Eindruck ihrer Mitmenschen nicht immer besonders höflich, sondern blond, energisch, große Klappe. Ich glaube, so kann man sie vielleicht beschreiben. Eine ziemlich unkonventionelle Frauenfigur auf jeden Fall. Ich fand das ganz interessant, Caroline Peters. Sie haben ja auch nie sich so für diese klassischen Frauenfiguren am Theater so begeistern können. Ich glaube, viele träumen ja als junges Mädchen davon, einmal das Käthchen zu spielen oder Gretchen oder Julia. Das war nie so ihr Ding. Warum?
Nee, das war für mich ganz schwierig. Das fing schon an bei der Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung in der Schauspielschule, dass man die dann alle liest, diese Rollen, und dann hatte ich viel Zeit dafür und habe auch dann viel in der Bibliothek, und dann habe ich auch andere Sachen gelesen und dann habe ich immer dieses gefunden, diese Angry Young Man, da hatte ich noch nie von gehört im Englischunterricht oder so, und dann dachte ich immer, und wo sind die Angry Young Women? Wieso gibt's die gar nicht als Bewegung? Und habe dann immer weitergesucht, weil ich dachte, das liegt an mir, weil ich auch Angry Young Man nicht kannte. Und die gibt es einfach nicht. Und dann gibt es immer diese Wesen, die so aus Liebe und Gefühl bestehen und überhaupt nur für Beziehungen zuständig sind, die dann für jemanden so stark empfinden. Und das ist dann ihre große Tat, während derjenige, für den sie so stark empfinden, ganz irre Sachen macht. Und das fand ich irgendwie ungerecht. Also, weil ich irgendwie gar nicht denke, so sollte man Frauen nicht darstellen, sondern solche Frauen gibt es, aber solche Männer gibt es auch. Aber für die gibt es auch keine Rollen. Zum Beispiel für den lyrischen jungen Mann, der schwärmerisch ist, gibt es auch keine Rollen. Und da habe ich mich einfach überhaupt nicht drin gesehen. Und da wurde ich auch mein Leben lang nicht für besetzt, auch in meiner frühesten Theaterjugend nicht und auch nicht in der Schauspielschule. Da
mit was haben Sie denn dann nachher vorgesprochen?
Ich habe nachher vorgesprochen Das fliehende Pferd
von Walser.
Dann gab es damals ein Stück, der hieß William Mastro Simone, der Autor. Das war ein ganz viel gespieltes Stück von so zwei jungen Aussteigern, ein Duett praktisch. Das haben ganz viele gemacht damals. Und der Klassiker war dann aus dem zerbrochenen Krug die Efe, die sich ja so fürchterlich empört über ihren Ruprecht, dass der nicht einfach für sie einspringt und für sie lügt und sich da wahnsinnig drüber aufregt. Und das konnte ich gut nachempfinden.
Also da hatten Sie dann zumindest ein Teil Wut.
Ja, genau. Ich denke, das ist so eine kostbare Energie, so eine Wut haben zu können. Und diese lyrische Energie, die ist mir eher fremd. Die ist mir einfach, ich weiß nicht wirklich, woher die, ich sehe die gerne, ich lese die gerne, aber ich kann die selber nicht herstellen.
Warum nicht?
Das wüsste ich auch gerne. Da könnte man jetzt einen Psychiater dran setzen, an dieser Aufgabe, das rauszufinden.
Also Sie haben ja einen in der Familie, also, Ihr Vater hätte das analysieren können.
Ja, genau, der hat sich da jetzt nicht so viel Mühe gegeben, das zu analysieren, was er in der eigenen Familie hat. Es wäre vielleicht auch eher was für einen Psychoanalytiker als für einen Psychiater. Aber warum jetzt die eine Energie besser zu einem passt als die andere? Also ich denke mal, man wird ja auch mit einer bestimmten Form von Energie auf die Welt gebracht. Und die ist eben so oder so. Und da kann man gar nicht so viel dazu tun. Und dann kommt das Leben so dazwischen und formt die so um oder engt die ein. So. Aber ich fürchte, ich bin eher mit dieser Energie auf die Welt gekommen, dass man sich so bemerkbar machen muss.
War es dann von dieser Energie ausgesehen auch quasi ganz logisch, dass Sie gesagt haben, hey, ja, dann muss ich die auch auf die Bühne bringen?
Nee, ich glaube, logisch ist das gar nicht. Und ich komme ja nun wirklich auch aus einem sehr theaterfernen Haushalt. Meine Eltern sind Zuschauer und auch begeisterte Theatergänger und haben uns das sehr früh im Leben nahegebracht. Sonst wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas gibt wie Theater. Aber das selber zu machen, das ist eigentlich in meiner Familie völlig abstrus und alle sind Akademiker und man macht Abi und dann studiert man und dann macht man eine Unilaufbahn und da hat man nicht weiter nachzudenken. So. Und warum ich das dann wirklich wollte, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich hatte immer so Angst, also dass ich das so toll finde als Zuschauer und dass ich dann immer als Zuschauer den Impuls habe, oh, ich würde auch gerne da oben stehen. Und dass ich dann immer dachte, wenn ich mich das nicht traue, wenigstens das auszuprobieren, ob ich da hinkommen könnte überhaupt, dann würde ich das mein Leben lang bereuen, habe ich so gedacht mit 18. Wenn ich jetzt den Rest meines Lebens bei allen Berufen oder Tätigkeiten, die ich mache, immer denke, aber hättest du mal das gemacht, das wäre ein furchtbarer Gedanke. Und dann dachte ich, ja, dann probiere es jetzt eben aus. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Dann mache ich halt was anderes. Aber dann habe ich es probiert.
Obwohl wir ja gerade schon gelernt haben, dass es eigentlich dann keine Frauenrollen gegeben haben kann, die Sie schon so früh animiert haben.
Nee, aber als Kind und Jugendlicher unterscheidet man da, also ich habe da überhaupt nicht unterschieden. Als Kind und Jugendlicher habe ich mich nicht gefragt, ob die oder die Rolle gerade von der Frau oder von einem Mann gespielt wird. Das habe ich erst später begriffen, dass man sich identifizieren soll und sowas. Und ich habe mich, wie man das als Kind macht, man kriegt Michel aus Lönneberger vorgelesen und identifiziert sich mit Michel. Und dann kommt Pippi Langstrumpf, dann identifiziert man sich mit Pippi Langstrumpf oder Annika oder Tommy oder wer auch immer. Aber man nimmt ja immer die Hauptfigur für sich an. Und dann ist die halt mal ein Mensch, mal eine Meerjungfrau, mal ein Junge, mal ein Mann, mal eine Frau. So. Und so habe ich das am Anfang im Theater eigentlich auch lange Zeit wahrgenommen. Ich habe das nicht unterschieden. Und mein größtes, glücklichstes Theatererlebnis, als ich noch sehr klein war, war meine Mutter war Slawistin und hatte uns Karten besorgt für eine russische Aufführung von der Dreigroschenoper und hat uns das dann vorher auf Deutsch vorgelesen, damit wir wissen, was passiert. Und dann saß ich da drin, da war ich vielleicht 10 und war restlos verliebt in Mackie Messer und habe mich auch, glaube ich, einfach als Mackie Messer gefühlt. Ich habe den irgendwie, dann habe ich halt den halt angenommen. Dann wollte ich auch immer als Mackie Messer verkleidet werden, an Karneval und so und dann halt mit anderen. Also ich habe das irgendwie vor der Aufnahmeprüfung irgendwie lockerer gesehen und später dann auch wieder. Also
ich finde, dann hören wir jetzt auch was aus der Dreigroschenoper.
Oh ja,
und zwar den berühmten Song und der Haifisch, der Szene.
Ja, sehr gerne.
Als Kind schon waren Sie begeistert von der Dreigroschenoper, haben Sie gerade erzählt, Caroline Peters. Auch, dass Sie ja mit dem klassischen Rollenrepertoire, was sich so für Frauen bietet, so ein bisschen Probleme hatten immer. Einer, der das aufbricht und ja quasi neu liest, ist der aus Australien stammende Regisseur Simon Stone. Der ist im Moment so eine Art, ja, ich würde schon sagen, Superstar der internationalen Theaterszene. Auch im deutschsprachigen Raum reißen sich alle um ihn. Am Hamburger Schauspielhaus hat er zum Beispiel auch gearbeitet, eine Fassung von Ibsens Peer Gynt auf die Bühne gebracht. Sie haben in Basel mit ihm gearbeitet, wobei das eine große Co-Produktion ist, auch Ibsen. Jon Gabriel Borgmann sind Schauspielerin des Jahres geworden für ihre Darstellung der Ella Rentheim. Vielleicht können wir mal ein bisschen versuchen zu verstehen. Ich habe ja gerade gesagt, er bringt diese Stoffe ins Heute. Was macht er eigentlich? Wie war das, als Sie zur ersten Probe gekommen sind und angefangen haben zu arbeiten?
Also er macht was, was eigentlich so clever ist, dass man denkt, warum machen das nicht seit Jahrzehnten alle Leute? Er versucht nicht den Originaltext, den es ja sowieso nicht gibt, weil wir ihn in eine Übersetzung spielen, in eine neuere Übersetzung zu bringen und dann immer zu überlegen, wie kann ich die sozialen und politischen Verhältnisse von 1880 auf heute übertragen und verständlich machen, sondern wir haben zusammen das Stück gelesen, Jon Gabriel Borgmann von Ibsen in einer deutschen Übersetzung und einfach die Figurenkonstellationen besprochen und übernommen. Und was uns dazu einfällt und was uns an dem Plot gefällt und wie der Aufbau ist und wie man den behalten möchte. Und dann schreibt er einfach für jede Szene einen komplett neuen Text. Und zwar so, wie die Szenen aber im Stück stehen. Wer sich wann wie begegnet bei Ibsen, das wird einfach neu geschrieben in einer Konstellation, die dem entspricht, was man gemeinsam daraus gezogen hat als Essenz aus dem Stück. Und ich fand das also wirklich einen großartigen Angang, weil ich das auch immer schwierig fand, dass ich immer dachte, okay, dass ein großer Teil deutschsprachigen Stadttheaters besteht in der Repertoirepflege und die ist aber irgendwie schwierig geworden, weil alle das Gefühl haben, sie müssen was ganz, ganz Altmodisches, ganz, ganz modern machen. Und aus meiner Sicht ist es halt weder altmodisch, noch kann man es modern machen. Sondern ich immer denke so, entweder ich spiele das jetzt so, wie ich das Stück durch mein Lesen erfassen kann und erzähle das, was ich rausinterpretiere, oder ich mache ein neues Stück. Aber ich habe nie verstanden, warum man einen Text nimmt, der existiert und irgendwie versucht, den zu zerstückeln und Sachen reinzugeben, die da nicht reingehören und so. Dieser collagige Angang da dran, der war mir immer schwierig. Ich fand es einfach immer ganz, ganz schwierig. Und auch eben dann immer so ganz aus der Subjektivität des jeweiligen Regisseurs gegriffen und oft dann nicht nachvollziehbar, was man da jetzt gerade machen soll oder kann. Und ich habe mich dem durch langjährige Arbeit mit René Polisch auch weitgehend entziehen können in meinem Berufsleben. Da gab es dann diese Fragen nicht. Und dann hat Simon Stone das für mich wirklich nochmal so neu eröffnet, dass man die klassische Geschichte nimmt, an die sich auch viele erinnern, die sie vielleicht woanders schon gesehen haben und die mit ganz anderen Inhalten wieder füllt und vor allen Dingen mit einer Sprache, die nicht modernisiert ist, sondern die modern ist, die einfach genau jetzt gesprochen werden kann. Und Simons Argument fand ich auch mal sehr gut. Simon sagt immer, das ist doch so, wenn zur Uraufführung von Johann Gabriel Borgmann jemand ins Theater gegangen ist, dann war das doch so direkt geschrieben, dass der Zuschauer damals im Theater das Gefühl hatte, die reden gerade über das, was ich draußen erlebe. So wie man heute ins Theater geht und dann hört man das Wort Internet, dann ist man heutzutage überrascht, statt dass man denkt, ah ja, genau, dass die spielen auf der Bühne in derselben Welt wie die, in der ich lebe. Und das gefällt mir gut daran, dass das das wieder zusammenzieht, den Bühnenraum und den Zuschauerraum und nicht so versucht, in so einer eigenen Kunstwelt sich aufzuhalten, wo nur noch ein paar Leute sich wirklich auskennen.
Die Geschichte Johann Gabriel Borgmann, das ist ja ein Bankier, der wegen Betrugs im Knast saß, dann wieder rauskommt und sich danach ja zu Hause eigentlich vergräbt mit seiner Frau, die in dem Haus auch noch wohnt, kaum noch Kontakt hat. Und dann kommt die Schwester, gespielt von Ihnen, mit der er früher mal eine Liebesbeziehung hatte, zu Besuch. Das ist so ganz grob mal die Grundkonstellation. Ich habe die Aufführung von Simon Stone jetzt noch nicht gesehen. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass also diese Ella jemand ist, der also Birchermüsli-Rezepte im Internet nachschaut und die nachkocht und da ständig unterwegs ist. Wie vollzieht man dann diesen Schritt zu so einer Figur? Also ist das auch etwas, was Sie selbst sich dann so vorgestellt haben, was sich dann so während der Proben entwickelt? Oder hat Simon Stone diese Idee dann auch schon sehr konkret so vorgegeben?
Ja, das ist jetzt keine Idee, auf der jetzt irgendwie die Figurenarbeit beruhen könnte. Also das ist so ein Nebensatz, der so eine bestimmte Stimmung herstellt in der Situation, in der das ist. Nämlich, dass man in der Begegnung mit dem geliebten Sohn oder Neffen, dann will man irgendwie seine Freundin gutheißen. Und die Freundin macht das. Mhm. Und dann sagt man halt, ich habe es auch gemacht, ich finde es ganz toll. Mhm. Also das ist eher das, was man damit erzählt an der Stelle, anstatt dass man bei der Probenarbeit jetzt ernsthaft über Birchermüsli geredet hätte oder nachgedacht hätte. Das ist irgendwie anders gelagert. Und also bei uns war die Probenarbeit halt viel lange so miteinander sitzen und reden. Und Birgit Minichmeier und ich spielen eben die Zwillingsschwestern und Martin Wuttke ist der Borgmann. Und wir haben uns das sehr so rangeredet mit Simon zusammen, dass das so eine Konstellation ist, dass die so zu dritt zusammen waren. Also dass das nicht ist, mit der einen hatte er mal was, die andere hat er geheiratet, sondern die waren wirklich zu dritt zusammen. Und die eigentliche Liebesbeziehung sind die Schwestern und die genügen sich eigentlich auch. Und der Mann, der heiratet sich nach oben, der versucht in die gute Gesellschaft reinzukommen und versucht durch diese beiden Schwestern aufzusteigen sozial. Und es ist wahnsinnig kompliziert, mit beiden zusammen zu sein, weil ihn ein anderer Mann erpresst und sagt, du, die eine musst du mir abtreten, dann verschaffe ich dir auch den Job als Bankdirektor. Und daran scheitert das letztlich alles. Und diese ganze Gemengelage eben aus Liebe, gemeinsam eine Karriere machen wollen, ein unkonventionelles Lebensgefühl zu haben, nämlich wir beiden Schwestern lieben uns mehr als alles andere und jeder, der dazukommt, kommt halt nur dazu. So haben wir eigentlich den Original-Ibsen-Text verstanden und das dann eben betont, dass man einfach die Seiten betont, die man selber daraus gelesen hat. Und der schreibt dann auf Englisch und dann gibt es einen Übersetzer, der neben ihm sitzt und schwitzend morgens in der Kantine die letzten Dialoge da in den Computer haut und das wird dann von der Assistentin schnell ausgedruckt und dann wird es auf die Bühne geschoben und dann spricht man die und sagt so, okay, das funktioniert nicht, da fehlt das Tempo, da fehlt dies, da ist das großartig, lass uns da eine Stelle rausnehmen und weiter hinten unterbringen und so bastelt man sich dann da so durch und der Stone ist einfach ein sagenhaft guter Autor.
Wann kommt denn die letzte Seite Text dann? Einen Tag vor der Premiere oder?
Die letzte Seite Text kam in diesem Falle tatsächlich am Tag der Premiere und ist auch bis heute spürbar. Das bleibt dann immer irgendwie so ein bisschen wackelig. Man immer so, das habe ich noch nicht richtig geprobt.
Ja, ich meine, wie lernt man das denn dann? Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Ja, ich fand es auch schwer. Also man muss das dann einfach schnell lernen können. So, da gibt es dann nichts. Das ist dann eben so, da muss man dann einfach unter Druck schnell lernen können. Das geht da nicht anders. Das heimische Umfeld wird in den Wahnsinn getrieben. Ich kann es mich mal abfragen. Nee, geh weg, ich kann dir jetzt nicht zuhören, ich muss noch lernen und so.
Caroline Peters ist zu Gast bei NDR Kultur, Klassik à la carte. Frau Peters, Sie haben ja gerade schon ein flammendes Plädoyer gehalten für den Regisseur Simon Stone und seine Art zu arbeiten. Ist ja viel in Bewegung im Moment im deutschen Theaterraum. Es wird eine Menge probiert. Es gibt auch viel Dokumentartheater, viel Performance und so weiter. Ich weiß nicht, würden Sie sagen, das sogenannte, ich setze mal so ein bisschen in Anführungszeichen, klassische Theater ist definitiv jetzt museumsreif?
Ja, oder vielleicht war es auch jetzt schon lange ein Museum und es ist jetzt reif, aus dem Museum wieder rauszukommen. So würde ich das vielleicht eher beschreiben, dass dieses Bemühen, den klassischen Kanon um jeden Preis so zu erhalten, wie er, würde ich sagen, seit der Nachkriegszeit genannt wurde, den jetzt mal zu erweitern und den Rahmen wieder zu öffnen, das ist, glaube ich, seit bestimmt 15 Jahren dringend an der Zeit. Und seitdem gibt es ja auch die verschiedensten Bewegungen. Und die wird einfach nur immer stärker. So, das ist eigentlich eher mein Gefühl. Und Museum klingt für mich immer im Zusammenhang mit Theater ganz schrecklich. So gerne ich auch ins Museum gehe, um alte Bilder und auch moderne Bilder anzusehen, will ich im Theater eigentlich vor allen Dingen als Zuschauer was erleben, was mich total direkt erregt. Wo ich direkt persönlich was erlebe dadurch, dass ich da sitze. So kenne ich das. Und so kenne ich auch Kino. Und ich bin bei anderen Formen dann immer, entweder eben, dann sind sie museal, dann ist alles richtig gemacht worden und man kann niemandem vorwerfen, dass er nicht texttreu ist, aber es passiert trotzdem überhaupt nichts. Oder es ist unheimlich interessant und sagenhaft dokumentarisch und irre realistisch und es passiert auch überhaupt nichts. Mir ist immer wichtig, dass der Live-Moment so, dass das Erlebnis ist, dass ich live da drin sitze mit anderen 500 Menschen und zugucke, während die das gerade in dem Moment machen und erfinden. Das ist für mich immer der springende Punkt an der Theateraufführung, ob ich die als positiv oder als negativ erlebe. Und ja, jetzt kommt natürlich eine Menge in Bewegung, dadurch, dass die Volksbühne neu positioniert wird, ohne dass ich mich über diese Auslassung jetzt da irgendwie äußern möchte. Aber das wird sehr viel in Bewegung setzen, weil das war einfach der, also seit ich angefangen habe, im Theater aktiv zu arbeiten, war das der Maßstab. Und der wurde nun von Tim Renner abgeschafft. Und jetzt müssen wir alle mal sehen, was jetzt passiert. Ob es einen neuen Maßstab gibt und von wo der dann kommt oder ob alle Maßstäbe abgeschafft werden und jeder kann für sich erblühen oder was das jetzt bedeutet.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind der Volksbühne auch sehr verbunden. Sie haben an der Schaubühne angefangen. Das war, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Und dann sind Sie zur Volksbühne gekommen, haben da mit René Polisch auch gearbeitet. Was hat das für Sie damals bedeutet?
Also für mich hat die Arbeit mit René Polisch damals, das war ein Segen und eine Erleuchtung, dass man raus kann aus dem klassischen Kanon eben und was ganz anderes machen kann, was aber trotzdem total auf Witz basiert, Schnelligkeit und Lebendigkeit und Temperament. Und das hat mir unheimlich gelegen und wahnsinnig Spaß gemacht. Und dass man die ganze Zeit Themen verschleudert, mit denen man sich ohnehin die ganze Zeit beschäftigt, aber eben auf so eine hedonistische Art und Weise. Also das kam mir in jeder Phase meines Charakters irgendwie entgegen. Und das hat mich zunächst mal mit ihm verbunden und dann ist René eben an die Volksbühne gegangen und dann kam man auch da so dazu. Und das, ja, die haben einfach eine ganz hervorragende Art von Theater da gespielt und von besonders kräftigen Schauspielern und kräftigen Schauspielererlebnissen gespickte, stundenlange Abende erfunden.
Haben Sie eigentlich je mit Frank Castorf gearbeitet?
Nein, ich hatte einmal dieses merkwürdige Erlebnis, dass eine Schauspielerin ausfiel bei den Dämonen und ich dann gefragt wurde, ob ich das für sie übernehmen kann für eine Nacht. Und dann war ich da mitten in dieser 6,5-Stunden-Aufführung plötzlich drin und das war ein wirklich großartiges Theatererlebnis, mit diesen Leuten in diesem Stück auf der Bühne zu stehen, in der Volksbühne. Aber ich habe mit Frank Castorf selber nie gearbeitet. Das war zwar seine Inszenierung, aber das war eine Probe von, weiß ich nicht, 4,5 Minuten. Mehr wurde da, so, da waren die auch sehr lässig immer in der Volksbühne. So, wer probt, kann nichts, was soll das?
Wäre das denn ein Wunsch? Ich meine, er ist zwar nicht mehr Intendant der Volksbühne, aber er wird ja weiter inszenieren, auch an verschiedenen Häusern.
Ja, ich weiß gar nicht. Ja, sicher. Also ich meine, das kann nur interessant für einen selber sein. Aber mal gucken. Also ich glaube nicht, dass unsere Wege sich da so schnell kreuzen werden, da ja alles in Ensemblen geparkt wird. Und da gehöre ich nun mal nicht dazu, wo er jetzt arbeitet.
Sie gehören zum Ensemble in Wien und wir begeben uns jetzt auch musikalisch nach Wien, Alt-Wien. Alt-Wien, ein musikalischer Gruß von Leopold Godowski. Caroline Peters, von Berlin nach Wien. Da gehören Sie seit 2006 zum Ensemble. Wir haben schon gerade über Erschütterungen im Theaterbetrieb gesprochen. In Wien hat es ja auch einige gegeben in den letzten Jahren. 2014 ist jetzt schon über 3 Jahre her, dass der damalige Intendant Matthias Hartmann seinen Hut nehmen musste. Karin Bergmann führt da jetzt die Geschäfte bis 2019. Man sagt ja immer, wenn man es einmal an die Burg geschafft hat, geht man da auch nicht mehr weg. Es gibt einige wenige Gegenbeispiele. Haben Sie je mal überlegt, wieder woanders hinzugehen oder aus diesem Ensemble nochmal aufzubrechen?
Ja, also schon oft, ehrlich gesagt, weil man auch natürlich die Grenzen spürt, die sich ergeben, wenn man in das Ensemble ist ja sehr beständig da und man dann über sehr, sehr lange Zeit mit den immer selben Leuten spielt, das ist nicht immer befruchtend. Und dadurch ist man natürlich geneigt, darüber nachzudenken, wie das woanders wäre. Andererseits hat das Burgtheater ein so großes Repertoire, dass ich auch immer wieder gastieren konnte in der Zeit. Und dadurch, also ich brauche immer so einen kleinen Aufbruch zwischendurch. Ich habe gern Sachen, die langanhaltend und stabil sind und den Aufbruch. Das ist irgendwie immer schwer, das zusammenzubringen. Und dieses, ja, man geht da eigentlich nicht wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die da auch wieder weggehen. Also auch nicht unglaublich viel weniger als an anderen Theatern. Es gibt nur viel mehr als an jedem anderen Theater Leute, die lange bleiben. Das gibt es einfach an einem Schauspielhaus in Hamburg oder so. Da gibt es vielleicht 2, 3 Leute, die 20, 25 Jahre bleiben. Und am Burgtheater gibt es dann eben 40.
Da das Ensemble so wahnsinnig groß ist, habe ich mich gefragt, können Sie ja so wahnsinnig viel wiederum auch gar nicht zu tun haben, oder? Weil da müssen ja alle auch entsprechend bedacht werden.
Ja, aber das ist nicht der Anspruch von so einem Ensemble, dass alle gleichermaßen bedacht werden. Das ist überhaupt nicht die Idee von so einem Ensemble. Die Idee des Burgensembles, warum das so wahnsinnig groß ist, die war wirklich für lange Jahre, dass man einen richtigen, echten Klassiker so auf die Bühne bringen kann, wie er geschrieben steht. Mit allen diesen vielen Rollen und diese ganzen Klassiker wie König Lear und ich weiß nicht was alles, das sind, wenn man das Personenregister liest, 15 bis 20 Personen. Und die Idee vom Burgensemble war eben, dass man so einen Spielplan machen kann, dass alle diese Stücke komplett bis auf die letzte Rolle besetzt werden können und überall spielt noch jemand gut. Und dieser Anspruch ist immer hinfälliger und zerbrechlicher geworden, weil diese Aufführungspraxis eine völlig andere geworden ist. Und ich das auch oft schade finde, muss ich sagen, weil ich dann denke so, ey, wer kann das schon? Also neulich hat Kuschei hat da Arthur Miller inszeniert, Hexenjagd. Und da war das nochmal so. Da waren wirklich 18 Leute stehen dann da auf der Bühne in den verschiedensten kleinen, großen und mittleren Rollen. Und das fand ich dann schon so, ja super, das muss einem erstmal jemand nachmachen. Das gibt's einfach sonst nicht im Moment. Und da liegt die Stärke von so einem Ensemble und nicht darin, dass alle gleich sind, sondern also da ist auch überhaupt nicht die Idee, dass alle gleich werden. Da gibt es die, die immer die Rollen spielen. Da gibt es die, die immer die Kategorie spielen. Und dann gibt es auch die, wie Andrea Breth das mal genannt hat, so richtige Chargenspieler, was so eine Kultur ist eigentlich aus den 30er Jahren kommt es vielleicht oder aus den 50er Jahren, dass man wirklich jemand ist, der absolut total darauf spezialisiert ist, winziger Auftritt im dritten Akt, den so hinlegen, dass man den nicht vergisst. Und für solche Aufgaben gibt es dort Stellen. Und das ist das Besondere und auch das ein bisschen zeitlich Verrutschte an dieser ganzen Burgtheater-Idee.
Sie haben den Namen Martin Kuschei gerade schon erwähnt. Er wird 2019 Intendant an der Wiener Burg, ein Österreicher, mit dem Sie ja zusammen auch schon gearbeitet haben. Der hat jetzt für viel Unruhe gesorgt, schon im Vorfeld, weil er gesagt hat, also er möchte das ganze Ensemble eben so ein bisschen umstrukturieren, vielleicht zeitgemäßer machen, vielleicht auch verkleinern. Was glauben Sie oder mit welchen Gefühlen sehen Sie diesem Wechsel entgegen?
Ach, ich finde tatsächlich, also auch wenn das womöglich dann in mein eigenes Fleisch schneiden wird, ich finde, der hat vollkommen recht. Also natürlich muss da jetzt irgendwie neu angegangen werden. Oder was heißt natürlich, muss da was neu angegangen werden? Die Devise des Burgtheaters war bisher immer die totale Stabilität. Möglichst vom 18. Jahrhundert bis ins 22. Jahrhundert, so irgendwie so. Und da möchte er sich positionieren und das, also find ich aus seiner Sicht vollkommen richtig. Und ich, klar, möchte man da mal irgendwie neuen Wind reinbringen. Und andererseits, ja, natürlich ist das herrlich, diese Stabilität im Leben zu haben, dass ich über so viele Jahre an denselben Ort immer wieder zurückkehre und da immer wieder auftreten kann. Aber vielleicht lässt sich das ja auch erhalten, dass man immer wieder zurückkehren kann.
Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie gönnen sich immer Ausflüge zwischendurch. Das heißt, spielen auch woanders, nicht nur an der Wiener Burg. Über einen Ausflug wollen wir gleich noch sprechen nach der nächsten Musik. NDR Kultur, Klassik à la carte. Theater muss am Puls der Zeit sein, haben Sie gerade gesagt, Caroline Peters. Das muss was mit mir machen, mit mir auf der Bühne und auch mit den Menschen natürlich, die im Zuschauerraum sitzen. Sie gastieren jetzt beim Hamburger Theaterfestival nicht nur mit John Gabriel Borgmann, über die Produktion haben wir ja schon gesprochen, sondern auch mit Heisenberg, das ist ein Zwei-Personen-Stück, das in Düsseldorf herausgekommen ist, am Düsseldorfer Schauspielhaus. Ein Stück von Simon Stevens, der, ich glaube, wirklich zu den meistgespielten zeitgenössischen Dramatikern im Moment gehört. Sie spielen zusammen mit Burkhard Klausner. Wie sind Sie da reingeraten?
So ganz genau weiß ich es auch nicht. Die haben mich einfach gefragt, ob ich das gerne mit Herrn Burkhard Klausner spielen möchte. Und da ich Burkhard für einen ganz herausragenden Schauspieler halte, fand ich das eine tolle Sache. Und dann im Burgtheater stand das nicht an, dieses Stück rauszubringen. Das Stück hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann, ja, habe ich darum gebeten, dass ich das als Gast in einem anderen Haus aufführen darf, weil ich eben bei unserem Haus nicht die Gelegenheit dazu bekomme. Und das, also, das hat sich auch total gelohnt. Es macht total Spaß und ist ein herrliches, ja, das ist ein richtiges Figurentheater.
Es ist eine Liebesgeschichte.
Ja, was hat neulich die Ausstatterin so schön gesagt darüber? Das ist so eine Geschichte über zwei, wo sich so die Neurosen einfach mal perfekt treffen. Wo nicht durch das neurotische Verhalten die Beziehung schwierig wird, sondern dadurch die neurotischen Verhaltensweisen wird sie überhaupt erst möglich und so schön. Deswegen weiß ich immer nicht, ob Liebesgeschichte das so trifft, weil es einfach so ein Zusammenfügen von Teilchen ist, die plötzlich ganz perfekt zusammenpassen, auch wenn man eigentlich über lange Zeit denkt, wie soll denn das, was soll denn das sein, was die da miteinander veranstalten?
Stimmt das so auch für Sie, jetzt mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Burkhard Klausner, dass sich da Teile zusammengefügt haben, die sich so irgendwie zusammenfügen mussten?
Ja, irgendwie war das eine ganz tolle schauspielerische Begegnung, die uns beiden wirklich große Freude gebracht hat und auch beide irgendwie. Also man versucht dann, das hat vielleicht wirklich mit dem Stück zu tun, das heißt eben Heisenberg wegen der Unschärfetheorie und diesem Versuch, das auf persönliche Beziehungen zu übertragen und dass eben beide Teile von dem anderen Teil etwas annehmen oder schon immer in sich hatten, ohne das zu wissen und deswegen kann es irgendwie funktionieren. Und da, finde ich, haben wir beide tatsächlich vom anderen stark profitiert. Jeder auf seine Art und beide können was spielen, was sie sonst nicht spielen. Und das ist irgendwie beglückend und es ist eben auch sehr, sehr gut geschrieben. Es ist wirklich witzig und pointenreich und unterhaltsam und dann irgendwie doch am Ende auch berührend. Und man weiß eigentlich nie so richtig, wo man ist, ob man im Theater ist oder auf dem Bahnhof oder im Universum, gerade auf einer Flugreise und ob die überhaupt ganz genau wissen, wo sie gerade sind. Und das ist ein Lebensgefühl, das ich gut teilen kann.
Inszeniert hat das Lore Stefanek, die ist ja selbst auch Schauspielerin. Ich stelle mir vor, dass das dann auch noch mal ein anderes Arbeiten ist, wahrscheinlich, als wenn es jetzt ein Regisseur, eine Regisseurin ist, die nicht vom Schauspiel kommt, oder?
Also auf jeden Fall habe ich das so empfunden. Die interessiert sich halt vor allen Dingen dafür, was die Figuren machen und was die Personen auf der Bühne, wie die sich darstellen. Und dann fand ich auch toll an der Zusammenarbeit, also sie und Burkhard Klausner kennen sich noch aus anderen Arbeitszusammenhängen, aus dem Mitbestimmungstheater in Frankfurt und ähnliches. Und irgendwie waren dann auch so mehrere Generationen so zusammen, also wie man das angeht mit dem Theater und mit dem Beruf und was man gut findet für den Beruf und was nicht und warum man was macht. Und Lore selber hat auch sehr viel gespielt, sehr viel inszeniert und unterrichtet und wir haben uns auch stark untereinander ausgetauscht, einfach über den Beruf. Und Burkhardt natürlich mit seiner sehr, sehr außergewöhnlichen Filmkarriere, aber Filmschauspiel ist eben was völlig anderes als Theaterschauspiel. Und beide wiederum finden dann meine vielen, vieljährigen Erfahrungen mit zum Beispiel mit René Polisch eigentlich befremdlich und dann gleichzeitig auch wieder total begeistert. Also man kam aus sehr, sehr verschiedenen Richtungen, aber mit einem großen Interesse und Offenheit füreinander. Und das war sehr bereichernd für alle, glaube ich.
Heisenberg ist jetzt zu sehen beim Hamburger Theaterfestival am 4. und am 5. Oktober auf Kampnagel, Jon Gabriel Borgmann am 14. und am 15. im Thalia Theater. Es ist, wie immer muss man sagen, beim Theaterfestival, viele, viele Karten sind schon weg. Einige wenige Restkarten gibt es noch. Was ist denn Ihr nächstes großes Projekt, auf das Sie sich jetzt schon besonders freuen, Caroline Peters?
Ich fange an, einen schönen Film zu drehen mit Sönke Wortmann demnächst, auch eine Komödie. Und auch eigentlich ein klassisches Theaterstück, eine französische Vorlage, es heißt Der Vorname und das ist so, wie man das so kennt aus französischen Komödien, da sitzen sechs Erwachsene beim Abendessen und hauen sich gegenseitig die Birne ein über verschiedenste Themen und das Thema, mit dem es losgeht, ist, dass der Bruder der Gastgeberin, die ich spiele, kommt und sagt, er bekommt ein Kind und er wird es Adolf nennen. Mhm. Und daran zerlegen sich dann die Gemüter. Und da freue ich mich sehr drauf. Da hatten wir jetzt gerade Leseprobe und es hat mir sehr gut gefallen schon. Und das wird, ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Das weiß man ja dann immer alles nicht, was man dann wirklich so macht. Aber erstmal ist es eine sehr schöne Ausgangssituation. Und dann werde ich im Burgtheater wieder mit Simon Stone arbeiten. Da freue ich mich auch sehr drüber, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es klang schon so, als würden Sie gerne nur noch solche Theaterproduktionen machen.
Ja, also, ja, ja, genau. Wenn ich nur mit der Theaterproduktion von Simon Stone durchs Leben käme, ich hätte nichts dagegen, selbst wenn ich dann irgendwann sagen würde, nur das ist auch irgendwie eintönig, auch das würde ich dann gerne in Kauf nehmen.
Wir werden das fein beobachten.
Ja.
Caroline Peters, vielen Dank.
Danke auch.
Das war Klassik à la carte. Wenn Sie mögen, Sie können die Sendung wie immer auch im Internet nachhören unter ndr.de/ndrkultur. Mein Name ist Katja Weise.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.